Ja, dürfte ich die erste Folie haben? Wir sind in der Mosaikkirche in Neftenbach gerade am Ende einer Predigtserie. Wir haben über mehrere Sonntage wichtige Worte behandelt. Also es war nicht eine Auslegung eines Briefes oder so aus dem Neuen Testament, sondern einfach Begriffe, die eine wichtige Rolle spielen in der Bibel, haben wir darüber nachgedacht. Und ihr seht hier, das ist das Bild auf der Bühne, da hat ein Grafiker dann so Buchstaben hingeklebt und das sind die Begriffe. Wir haben über Gehorsam, über Hören, über Einsamkeit, über Aufstehen, über Durchhalten und ganz in der Mitte steht Hingabe, der Begriff. Und über diesen Begriff möchte ich mit euch nachdenken. Hingabe. Es ist ein sehr starkes Wort. Es kommt aber nicht sehr oft vor. Nur das Wort als solches in der Bibel, aber dies in der Sache ist es natürlich ein gigantisches Thema. Und ich habe mir überlegt, welchen Text nehmen wir, wo kommt das Wort vor. Jetzt habe ich entschieden, wir nehmen Römer 12, 1 bis 2. Und da kommt das Wort zwar nicht so direkt vor, aber die Sache an sich, und wir denken miteinander über diesen Text nach, Römer Brief Kapitel 12, Vers 1 und 2. Und ich habe hier mal die Übersetzung von Martin Luther. Steht Folgendes, Paulus schreibt an die Christen in Rom, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gell, das klingt schon ein bisschen komisch, vernünftiger Gottesdienst. Aber wir kommen darauf zurück. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Für Bibelleserinnen und Bibelleser unter uns ist das sehr bekannt, so diese Art der Übersetzung von Martin Luther. Ich möchte noch eine zweite vorlesen oder zeigen hier. Und zwar hat in Deutschland ein Sprachwissenschaftler das Neue Testament übersetzt. Und die Bibel, also die heißt Das Buch. Und aus dieser Übersetzung oder in dieser Übersetzung klingen diese zwei Verse so. Deshalb ermutige ich euch nun auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, euch ganz, einschließlich eures Körpers, Gott zur Verfügung zu stellen, als ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig sei oder ist. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein, die angemessene Antwort auf Gottes Wort. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Ich möchte mit euch über dieses Stichwort Hingabe nachdenken und das mit drei Fragen tun auf dem Hintergrund dieses Textes. Die erste Frage mal ganz grundsätzlich, was bedeutet denn eigentlich Hingabe? Ich mag mich gut erinnern, als unsere Kinder klein waren, wir hatten einen Sandkasten vor dem Haus und da haben die ja dann in diesem Sandkasten Burgen gebaut. Und du kannst dir das Bild sicher vorstellen, so kleine Kinder, wenn die dann so richtig, wie sagt man dem, also voll Lagfresse, vergiftet, bauen, dann vergessen die alles ringsherum. Und da kann Mama noch lange sagen, es ist Mittagspause, kommt jetzt endlich rein oder ihr müsst den Mittagsschlaf machen oder was weiß ich. Okay, das lieben Kinder sowieso nicht. Aber egal, die sind einfach, die gehen auf in dieser Sache und bauen Burgen, Gräben, Häuser, was weiß ich, in den Sand. Total hingegeben. Und alles andere ist sekundär oder fällt dahinter zurück. Also könnte man sagen, Hingabe bedeutet für eine Sache oder für die Konzentration auf eine Sache oder auf jemand alles andere in den Hintergrund zu stellen. Das Gegenteil von Hingabe wäre dann, ich brauche alles für mich und möglichst alles parallel. Und das ist ja auch ein Zeichen unserer Zeit. Wir sind uns gewohnt, ich muss schauen, dass es mir gut geht und wir sind multioptional unterwegs und so weiter und wir schwimmen nicht so, sondern wir schwimmen so. Also, jetzt Römer 12, 1 bis 2, vor allem in Vers 1 lesen wir im oberen Teil, wir sollen Gott unseren Körper zur Verfügung stellen oder ihm hingeben. Ich würde mal sagen, dass das bedeutet vielleicht so etwas wie das äußere Leben. Also nicht nur den Körper, das, was ich hier habe, sondern einfach das äußere Leben. Wir sollen das Gott als wohlgefälliges Opfer darbringen. Das heißt aus meiner Sicht nicht einfach, oh, ich muss jetzt alles aufopfern irgendwie, sondern es geht eigentlich schlicht darum, die Ansprüche, meine Ansprüche loszulassen, das äußere Leben mit allem, was dabei ist, meinem Körper, Geld, Besitz, Beziehungen, was weiß ich, alles, meine Energie für Gottes Sache einsetzen, Gott zur Verfügung stellen. Und das ist viel, das ist viel. Es ist nämlich alles, was wir sind und haben. So ähnlich wie Paulus und Barnabas bezeichnet werden, in Apostelgeschichte 15, da gibt es eine interessante Story, da ist ja eine große Diskussion über theologische Fragen in Jerusalem und dann einigen sie sich, da die Ältesten und andere Leute, einigen sich in diesen Fragen und dann werden Barnabas und Paulus und noch andere Leute nach Antiochien geschickt mit dem Beschluss von der Jerusalemer Gemeinde. Und dann heißt es da, sie würden jetzt diese Leute schicken und diese Leute, Barnabas, Paulus und andere, Silas und so weiter, diese hätten ihr Leben hingegeben für die Sache Gottes. Diese hätten ihr Leben hingegeben für die Sache Gottes. Also haben Paulus, Barnabas und die anderen alles, was ihre Bedürfnisse waren, ihre Ansprüche, auch mal ein schönes Haus mit Garten und so weiter, alles zurückgestellt zugunsten jetzt dieser Sache, nämlich eben den Menschen da in Antiochien diese Botschaft zu bringen. Jetzt aber im zweiten Teil, im Vers 2, da geht es auch um Hingabe des Inneren. Da wird das Denken angesprochen. Wir sollen unseren Sinn, unseren Willen, unser Denken. Und ich würde jetzt mal sagen, eben nicht nur das äußere Leben, sondern auch das innere Leben Gott zur Verfügung stellen. Das heißt, mein Wille, meine Absichten, wie ich über mich, wie ich über andere denke, also was da drin abgeht, wie ich über Gott denke, und so weiter, was ich als wichtig einschätze oder als unwichtig, alles Gott zur Verfügung stellen. Also nicht mehr mein Wille, meine Sicht der Dinge, meine Einschätzung über Menschen und so weiter, mein Gottesbild hat Vorrang, sondern Gottes Willen, Gottes Absicht, wer Gott wirklich ist, das hat Vorrang. Das klingt ganz einfach, ist es aber nicht. Es gibt eine Situation im Leben von Jesus, wo das extrem deutlich wird. Und das ist in der Situation, wo Jesus im Garten Gethsemane ist und mit Gott ringt. Und kurz vor der Kreuzigung, Jesus wusste, was auf ihn zukam, und er ringt mit Gott und sagt, gibt es nicht irgendeinen anderen Weg, als dass ich jetzt mein Leben opfern sollte? Gäbe es nicht eine andere Lösung? Und dann schließt er bei diesem Ringen mit Gott mit diesem bekannten Satz, nicht mein, sondern dein Wille, Gott, geschehe. Das bedeutet ganz Hingabe. Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen, Gott. Es gibt noch übrigens verschiedene andere Reden von Jesus, wo er über Nachfolge spricht, und dann kommt das Thema auch. Oder er sagte mal, wenn jemand mir nachfolgen will, also Jesus sagt das, wenn jemand mir nachfolgen will, dann soll er sich selber verleugnen und das Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Also sich selber verleugnen heißt eben die Ansprüche, die wir haben an uns, ans Leben und so weiter und was uns in unseren Augen zusteht, loslassen. Und dann ihm nachfolgen. Und dann benutzt er ja eben diese Wendung, wir sollen das Kreuz auf uns nehmen. Für viele Christen klingt das so wie, wow, jetzt muss ich den Balken aufladen und das ist also brutal schwer und so weiter. Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem guten Theologen, der hat diese Rede von Jesus ausgelegt. Und dann hat er darauf hingewiesen, dass es offensichtlich damals dieser Satz, das Kreuz auf sich nehmen, dass das ein geflügeltes Wort gewesen sei. Es gab damals zur Zeit Jesu nämlich so etwas wie eine Guerilla-Bewegung, eine Untergrundbewegung. Das waren Leute, die haben sich zusammengetan, um gegen die Herrschaft der Römer zu kämpfen und das Reich Gottes aufzurichten, aber mit Waffen, Gewalt und politisch und so weiter. Sie hatten das auch so verstanden, das Reich Gottes, das verheißen ist, König David, Nachfolger von König David, Großreich, Messias und so weiter, das müsse jetzt mit Gewalt durchgesetzt werden. Das war die Gruppe der Zeloten. Zelote heißt auf Deutsch übersetzt Eiferer. Also die haben alles gegeben. Und es hätte damals zu dieser Zeit eben das geflügelte Wort gegeben, wenn junge Männer dann sich entschieden haben, ich schließe mich dieser Untergrundbewegung, den Zeloten, an, dann hätte man ihnen gesagt, also wenn du dich wirklich uns anschließen willst, für die Sache dich einsetzen willst, da kannst du gleich den Balken schultern. Du hast nämlich dein Leben, du kannst es loslassen. Denn wenn du erwischt wirst, dann wirst du hingerichtet. Und damals wurde nicht nur Jesus am Kreuz hingerichtet, Hunderte von Menschen, Tausende wurden hingerichtet am Kreuz. Und besonders eben die schlimmen Verbrecher, sprich auch diejenigen, die gegen die Römer gekämpft haben und auch Römer umgebracht haben. Also galt für die jungen Männer, die sich den Zeloten anschlossen, also wenn du diese Entscheidung fällst und in diese Bewegung kommst, kannst du gleich dein Kreuz schultern. So, das ist das geflügelte Wort, das jetzt Jesus aufnimmt, auf sich überträgt und sagt, wer mir nachfolgen will, der muss nicht einen Balken herumtragen, sondern der entscheidet sich, alles in seinem Leben loszulassen zugunsten meiner Sache. Also von Jesus. Ich habe hier die Stelle übrigens noch aufgeschrieben in Matthäus 16, Vers 24 bis 25 kommt diese Wendung. Das ist Hingabe. Das heißt also, Hingabe bedeutet Eigenes. Das, was mir wichtig ist oder was ich meine, das brauche ich unbedingt. Überhaupt mein Leben, meine Ansprüche für ein gelingendes Leben, alles loszulassen und Jesus nachzufolgen. Das übrigens sagte Jesus auch in der Bergpredigt mit diesem Satz, dass wir vor allem anderen zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen. Zweite Frage: Warum sollen wir uns denn Gott hingeben? Ich blende den Text wieder ein, damit wir ihn vor Augen haben. Worin ist denn jetzt das begründet, dass wir alles loslassen sollen und unser Leben Gott anvertrauen sollen, uns ihm hingeben sollen? Ist es darin begründet, dass Gott der Schöpfer ist? Oder ist es darin begründet, dass Gott derart erhaben ist und das Recht darauf hat, oder weil er es möglicherweise von uns verlangt? Oder geben wir uns selber auf und Gott hin, weil wir den Eindruck haben, wir müssen das tun? Oder vielleicht, weil wir uns einen Deal erhoffen und sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben ganz, wenn du mich gesund erhältst oder was auch immer. Im ersten Teil dieses Verses, Römer 12, Vers 1, das erste Wort ist wichtig. Er sagt, er leitet es ein und sagt, deshalb ermutige ich euch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat und so weiter. Deshalb. Worauf bezieht sich dieses deshalb? Das bezieht sich auf den Text vorher. Also in den anderen Kapiteln vorher spricht Paulus von der Gnade Gottes, die uns entgegenkommt. Und Gnade kann man nicht verdienen. Da kannst du keinen Deal machen. Nichts, das kommt einfach entgegen. Und jetzt doppelt er nach in diesem Vers und sagt, deshalb, eben weil Gott so gnädig ist und uns entgegenkommt, ermutige ich euch nun auch, Geschwister, jetzt doppelt er nach und sagt, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, sollen wir unser Leben hingeben. Es ist immer dasselbe. Auch Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es ist immer dasselbe. Gott kommt uns entgegen zuerst. Zuerst ist seine Liebe zu uns, seine Barmherzigkeit. Das ist der Grund für unsere Hingabe. Also meine Hingabe an Gott ist eine Antwort auf seine Investition für uns. Es ist eine angemessene Reaktion. Es ist eben kein Deal. Mit Gott kann man keinen Deal machen. Also auch wenn wir das manchmal meinen, nein, es ist einfach eine angemessene Reaktion aufgrund von dem, was Gott uns entgegenbringt, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Und jetzt sagt Paulus hier, es sei unser vernünftiger Gottesdienst. Und bei dieser Übersetzung hier von diesem Sprachwissenschaftler, der hat es ein bisschen anders übersetzt als Luther. Er sagt, es ist die angemessene Antwort. Es soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein. Statt Ausdruck, dort übersetzt Luther mit vernünftig, vernünftiger Gottesdienst. Vernünftig oder eben der Ausdruck, der vernünftige Ausdruck, da steht ein griechisches Wort, logikos. Klingt logisch, oder? Logikos. Es ist eigentlich die logische Reaktion, die angemessene Reaktion, könnte man auch übersetzen, eben auf Gottes Investition. Hingabe an Gott. Unsere Hingabe an Gott ist eigentlich nur eine normale Reaktion, die in der Gnade von Gott begründet ist und niemals bei uns selbst. Weil wir uns irgendwie ihm hingeben und uns heroisch fühlen. Überhaupt nicht. Nein, es ist einfach in der Gnade Gottes begründet, in seiner Barmherzigkeit und so geben wir uns ihm hin. Die dritte Frage, die wir beantworten wollen oder zumindest andenken, wie geht denn Hingabe im Alltag? Das Thema kommt, ich habe schon erwähnt, immer wieder vor in der Bibel. Und Hingabe an Gott leben ist nicht zuerst ein großartiges Tun, sondern es ist ein Grundzustand, ein Selbstverständnis. Und Paulus hat das mal so beschrieben an die Galaterchristen im Kapitel 2, Vers 20. Er sagt dort, ich lebe hier, ganz normal, ich lebe, aber ich lebe nicht einfach ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Er lebt auch in deinen Nachbarchristen übrigens, die dir nicht gefallen oder manchmal tun die dir weh. Christus lebt auch in ihnen. Es ist noch nicht alles perfekt. Aber Paulus sagt, ich lebe hier, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe in diesem Körper, im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Hier kommt es wieder. Er hat zuerst geliebt. Und sich selbst für mich hingegeben, hat er zuerst gemacht und jetzt geben wir unser Leben ihm zurück. Und das heißt in Christus leben. Jetzt aber, das klingt immer noch ein bisschen theologisch, theoretisch. Was heißt das im Alltag? Ich habe drei Stichworte und möchte die kurz erwähnen oder kurz erklären auf dem Hintergrund von Römer 12, 1 bis 2. Also, Hingabe heißt Umdenken, sagt Paulus in Römer 12. Dort kommt das Stichwort Metamorphose vor. Wir sollen uns verändern, umgestalten lassen. Es ist interessant, es steht dort ein passiver Imperativ. Ich bin nicht so gut in Deutsch oder in der Grammatik, aber ich habe verstanden, das ist eigentlich ein Widerspruch. Es ist passiv, also ich mache nichts, aber es ist ein Imperativ, eine Anweisung. Und wenn man verschiedene Übersetzungen vergleicht, dann merkt man immer wieder, wie sich die Übersetzer schwer tun. Dann liest man hier, lasst euch verändert oder werdet verändert durch und so weiter. Also man versucht, das irgendwie zum Ausdruck zu bringen, wie das funktioniert. Umdenken sollen wir. Mit Metamorphose ist das Wort Metanoia verwandt. Metanoia heißt, wird oft übrigens in der Bibel mit Buße übersetzt, also Buße tun. Und das hat nichts mit der Polizei zu tun, gar nicht, sondern das bedeutet einfach umzudenken. Also ich bin jetzt diesen Weg gegangen, jetzt kehre ich um, ich drehe um, ich gehe jetzt diesen Weg. Umdenken. Umdenken bezüglich meinem Zustand, bezüglich meiner Prioritäten, die ich setze. Umdenken bezüglich Gott, meinem Gottesbild. Und Paulus fordert uns auf, wir sollen nicht durch die Brille dieser Welt die Dinge und unser Leben und Gott und so weiter beurteilen, sondern wir sollen also nicht nach dem Zeitgeist, wenn man so will, sondern lernen, aus Gottes Perspektive zu sehen. Oder wenn wir uns als Gemeinde durch die Brille des Zeitgeistes anschauen, dann sind wir ein armseliger Haufen, entschuldigt, wenn ich das mal so direkt sage. Wenn wir das aber aus der Perspektive von Gott betrachten, dann sind wir genau da, wo wir hingehören. Dann sind wir sein Volk. Und da treffen sich Menschen, in denen Christus lebt. Es gibt nichts Besseres. Hier. Nur noch der Himmel. Aber der kommt noch. Also, umdenken. Hingabe bedeutet im Alltag umdenken bezüglich meinem Gottesbild, bezüglich meiner Sicht, bezüglich theologischer Fragen auch. Wir sind noch nicht am Ende in unserer Erkenntnis, auch wenn wir das manchmal meinen und so weiter. Hingabe an Gott bedeutet auch loszulassen. Ansprüche an mich selber, Ansprüche an andere loslassen. Vielleicht auch Ansprüche an die Partnerin oder den Ehepartner mal loslassen. Ansprüche an die Gemeinde loslassen. Wie ich manchmal Pastoren vermitteln darf und dann ist die Frage, was ist dir wichtig oder was ist wichtig jetzt in einer ersten Phase, dann behaupte ich, es ist ganz wichtig, dass du deine Überlegungen loslässt und einfach da bist und wir miteinander gehen einen Weg. Es muss nicht zu meinen Überzeugungen kommen. Es muss nicht in den Zustand kommen, den ich mir wünsche, sondern ich lasse mal los und überlasse es Gott und wir lassen uns miteinander von ihm führen und dann wird er uns den Weg zeigen. Wenn wir manchmal Ansprüche aneinander haben und dann ganz erstaunt sind, wenn es Konflikte gibt, ob das zu Hause ist, in kleinen Beziehungen oder auch hier in der Gemeinde, dann glaube ich, hat das sehr oft genau damit zu tun, dass wir einfach überhöhte Ansprüche aneinander haben und dann gibt es Probleme und wir brechen auseinander. Loslassen. Loslassen von unserem verbissenen Kampf für irgendwelche Dinge oder gegen irgendwelche Dinge. Auch loslassen von unserem Kampf vielleicht für ethische Themen oder was auch immer, Überzeugungen, sondern dass unser Herz offen ist zu Jesus und von ihm gefüllt wird. Und dann wird er uns schon den Weg weisen. Und das Dritte, dranbleiben. Wie geht Hingabe im Alltag? Dranbleiben. Denn Hingabe ist nicht eine Entscheidung. Also doch, es ist eine Entscheidung, aber nicht nur eine heute und dann hält das für immer. Sondern es ist ein Prozess. Und ich habe hier eine Grafik mitgebracht, die zeige ich gern in diesem Zusammenhang. Da sieht man ganz links die Phase 1, den Glauben entdecken. Ich habe Freunde, die haben Jesus noch nicht persönlich kennengelernt und für die bete ich, dass sie auf diesem Weg oder auf diesem Pfad da zum Kreuz vorankommen und beginnen zu entdecken, worum es eigentlich geht, wenn wir von Gott, von Jesus und so weiter reden und irgendwann hier beim Kreuz vorbeikommen. Und hier fällt mal eine wichtige Entscheidung, nämlich will ich Jesus nachfolgen, ihm mein Leben zur Verfügung stellen oder nicht? Und wenn ja, dann geht es hier weiter auf diesem, ich sagte mal, Entwicklungspfad oder Reifungsweg. Und dann war das mal eine Grundentscheidung und immer wieder entscheide ich mich, mein Leben Jesus zur Verfügung zu stellen oder mich ihm hinzugeben. Und am Anfang, so als Babychrist, ist das vielleicht noch ein bisschen anders als später, aber die Thematik bleibt. Immer wieder ist die Frage, will ich diesen Weg verlassen oder bleibe ich dran? Und dann kann es sein, dass Jesus immer mehr in meinem Herzen Raum einnimmt und immer mehr ich mein Leben ihm hingebe, zur Verfügung stelle. Und ihr seht, hier hat es Stichworte, also am Anfang meines Weges mit Jesus, da ist so das Thema, ich wachse im Glauben und erkenne immer mehr und daraus von Gott und daraus wächst eine tiefe Beziehung zu Christus, eine immer engere Beziehung. Und hier in der Reifephase, wenn man so will, steht Christus als Lebensmittelpunkt. Alles andere ist sekundär. Jetzt sind wir wieder am Anfang beim Sandkasten. Christus als Lebensmittelpunkt. Alles andere ist zweitrangig und kommt nachher. Ein guter Freund hat mir mal gesagt, also ich habe schon viele Gemeinden beraten, auch in schwierigen Phasen, dann hat er mal gesagt, ist dir auch schon aufgefallen, mit geistlich reifen Leuten, Personen, die da hinten sind, kannst du nicht gut streiten. Geht nicht gut. Warum nicht? Ganz einfach. Deren zentrales Thema ist eben nicht das Liederbuch, nicht der Saal, nicht die Vorhänge, nicht der Stil, sondern deren zentrales Thema ist Jesus. Ich habe mal eine alte Frau im Altersheim besucht, die konnte nicht mehr so oft in den Gottesdienst kommen. Ist schon lange gestorben jetzt. Die Frau hieß Marti. Und so beim Besuch, also wir hatten zu der Zeit in der Gemeinde etliche Dinge verändert. Also für damals waren es mutige Veränderungen, unter anderem auch die Lieder. Und dann habe ich mir angewöhnt, auch im Altersheim dann immer zu fragen, wie geht's dir und so, auch eben mit diesen Veränderungen in der Gemeinde. Und dann habe ich gefragt, Marti, die neuen Lieder und die Jugend und laut und überhaupt, gell, schwierig, wie geht's dir damit? Und dann hat Marti mich angeschaut und gesagt, also wenn ich sehe, dass es um Jesus geht, dann ist das weniger wichtig, dann komme ich mit. Ich bin aus dem Altersheim gegangen und habe gesagt, Jesus, wenn ich eines Tages alt werde, dann möchte ich so werden wie Marti. Mit mir kann man nicht mehr streiten. Es geht uns um Jesus und alles andere ist sekundär, weil wir es loslassen. Wir geben unser Leben mit allem Äußeren, aber auch unsere Herzen ihm hin. Und jetzt sagt Paulus, also in diesen zwei Versen, es sei unser vernünftiger Gottesdienst. Ich habe mich immer gefragt, was meint er denn damit, wenn das Stichwort Gottesdienst kommt? So, auf dem Hintergrund ist es völlig klar, es geht beim Gottesdienst in Römer 12,1 eben nicht um den Sonntagmorgen. Das heißt mit anderen Worten, wenn du morgen ins Geschäft gehst, oder in den Stall oder in die Bude oder die Kinder zur Kinderhütte bringst oder die Familie irgendwie managen musst oder was auch immer du tust, morgen, Montag um 7 gehst du in den Gottesdienst. Und am Nachmittag, wenn du nach Hause gehst vielleicht, zum Mittagessen, gehst du in den Gottesdienst. Wir sind im Gottesdienst. Unser Leben geben wir Gott hin und das ist ein Grundzustand, es ist unser Gottesdienst. Wir merken uns und damit fasse ich zusammen und ich ermutige dich, lass alles los und überlass dich ganz Gott. Höre auf den Heiligen Geist immer wieder. Er leitet dich, damit du gelassen bei ihm loslassen kannst, damit du gelassen dein Leben, deinen Alltag zur Ehre von Gott gestalten kannst. Möge der Geist Gottes in uns allen das bewirken, dass wir loslassen können, dass wir umdenken können und dass wir in der Nachfolge Jesu einfach dranbleiben können, mit allem, was wir sind und haben, uns Gott zur Verfügung stellen. Das schenke Gott uns. Amen.